Wie viel Angst vor dem Tod ist eigentlich normal? Hast du schon ein Testament gemacht? Wie tröstet man richtig? Möchtest du verbrannt oder begraben werden? Was kostet ein Sarg? Wie finde ich eigentlich einen Bestatter? Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Was ist Karma? Wie erkläre ich Kindern, was Sterben ist? Ende gut? Alles gut? Hallo und herzlich willkommen zu Ende gut, dem Podcast über das Einzige, was im Leben wirklich sicher ist, den Tod. Wir sind Evgenia und Victoria, die Gründerinnen von Imora und beschäftigen uns beruflich jeden Tag mit dem Lebensende und allem, was damit zu tun hat.
Das ist immer höchst interessant, manchmal skurril, teilweise auch witzig und ja, ab und zu auch traurig. Aber vor allem ist es eins, menschlich. Hört einfach mal rein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ende gut. Hier ist Evgenia.
Und hier ist Victoria.
Und von vornherein heute in dieser Folge haben wir unseren Gast mit dabei, die Marlene. Herzlich willkommen.
Hallo ihr zwei.
Marlene, wir freuen uns wahnsinnig auf die heutige Folge. Es geht natürlich um das Thema Lebensende, aber es geht irgendwie auch um die Welt und um die verschiedenen Kulturen. Was gibt es für Bräuche, Menschen zu verabschieden und ihnen die letzte Ehre zu erweisen? Und für uns gibt es keinen besseren Gesprächspartner als dich, liebe Marlene, denn du als Reisebloggerin hast so viele verschiedene Länder gesehen, so viele Menschen getroffen, so vieles von der Welt mitbekommen. Und wir würden uns super gerne mit dir darüber unterhalten, was deine Erfahrungen waren und natürlich auch einige Informationen dazu beisteuern.
Genau, und wir haben eine ganz dramatische Szenerie, denn heute heult der Wind hier im Gebäude und wird dieses Weltthema ein bisschen untermalen.
Ja, passt ja so ein bisschen düster, ne?
Aber ich glaube, das wird trotzdem ein sehr gemütliches Gespräch und quasi eine Rundreise durch die Welt und die Bräuche des Abschiedes. Also vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du uns ein bisschen erzählst, wer du bist, wie du dazu gekommen bist, so vieles von der Welt zu sehen und was dich so antreibt.
Ja, hallo, ich bin Marlene, im Hauptleben, im Hauptberuf Online-Marketing-Manager, nebenbei Reisebloggerin. Versuche halt jede Minute, die ich frei habe, irgendwie weg zu sein. Sag mal so mein Motto, am liebsten bin ich weg. Ich finde es einfach großartig, die Welt zu entdecken, mit anderen Menschen im Austausch zu sein, viel zu lernen. Man lernt ja auch immer viel auf der Welt und ja, das treibt mich einfach an. Das ist so mein Ding. Ja, ich habe inzwischen fast 60 Länder bereist. Das ist für mich gesehen noch nicht viel. Für andere ist es ja schon mega, mega viel. Aber ich will noch den Rest sehen. Von daher wird das die nächsten Jahre echt sportlich.
Wie viele Länder haben wir insgesamt auf der Welt?
Es streiten sich so ein bisschen so, ja. Ich sag mal grob um die 193, korrigiert mich.
So knapp 200.
Es
aber
kommt immer darauf an, wer mit dazu gezählt wird, wer sich gerade als freies Land definiert. Das ist immer, wer definiert.
Okay, und was hast du denn, wenn du jetzt mal das Thema Lebensende nachdenkst eigentlich? Welche Beispiele, ist dir irgendwie ein ikonisches Beispiel in Erinnerung geblieben, was du mitbekommen hast?
Ja, so fing auch so ein bisschen meine Afrika-Liebe an. Ich habe irgendwann in jungen Jahren meine Doku über Jimmy gesehen, den berühmten Tierfilmer, der in Tansania tätig war. Und das fand ich irgendwie ganz faszinierend. Und sein Sohn ist ja dann damals verunglückt. Und man hat für ihn Gedenkstein dort errichtet. Und das war immer so mein Traum, irgendwann in Afrika meine Asche dort verstreut zu bekommen. Ich liebe Afrika und versuche auch mindestens einmal im Jahr da unten zu sein, in der Wildnis. Ja, und dann war das so mein Traum, mich verbrennen lassen und irgendwer bringt dann die Asche da runter und dann bin ich so ein Teil von dem Ganzen. Das fand ich irgendwie, hörte sich romantisch für mich an. Und ich war tatsächlich dieses Jahr mehr oder weniger durch Zufall an dem Grab von Jimmick. Wir waren im Norogoro-Krater in Tansania unterwegs und ich fahre an diesem Stein vorbei und sehe nur noch so im Augenwinkel den Namen und so, Bremsen anhalten, ich muss hier raus. Und in Nationalparks darf man nicht so einfach aussteigen und rumspringen und der Guide schon so, Gott, das geht nicht, ist mir egal, ist mein Lebenstraum. Ich muss ja her.
Eigentlich wollte ich ein Foto.
Genau, eigentlich wollte ich nicht lebendig dahin, sondern irgendwie als Asche, aber nur war ich da. Und dann muss man sich das natürlich auch anschauen. Dann habe ich erstmal eine Stunde Rotz und Wasser geheult, weil mich das irgendwie so total ergriffen hat. Wenn man so die ganze Zeit im Kopf hat, da will ich mal enden und dann ist man da. Also ich war da fix und foxy.
Stand seinem eigenen zukünftigen Grab.
Sozusagen, ja. Wobei seither denke ich, guck's mal weiter.
Vielleicht kann man das ja noch weiter verteilen.
Gibt bestimmt noch andere tolle Plätze. Ja, so kam ich so mit dem Totenkult so ein bisschen in Berührung. Und wenn ich reise, dann fasziniert mich natürlich auch immer Kultur. Und Kirchen und auch Friedhöfe sind für mich ein Teil der Kultur. Und dann nutze ich auch jede Gelegenheit, die zu besuchen und da ein bisschen rumzulaufen und mir das anzuschauen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum werden in verschiedenen Ländern verschiedene Riten abgehalten? Warum werden die anders beerdigt als bei uns? Gehen die anders damit um? Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu googeln und habe einfach reingeschaut und mich ein bisschen belesen. Und seither komme ich mit diesem Totenkult hier erst recht nicht mehr klar.
Hast du mal was mitbekommen in Afrika?
Jein. Ich habe ja eine Zeit lang in Südafrika gelebt und da ist von meiner Vermieterin der Sohn, dessen bester Freund ist von einer Haiattacke gestorben. Okay. Und dort machen es die Surfer zum Beispiel so, dass die sich auf dem Wasser treffen mit ihren Surfbrettern und einen großen Kreis machen und ihm gedenken. Also das habe ich wirklich live mitbekommen. Da war ich gerade unten, als das geschehen war. Sonst war ich so richtig in der Abschiedsfeier noch nicht dabei. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Tourist, der sich von Zeremonie zu Zeremonie hangelt, obwohl es ganz spannend wäre. Es gibt ja echt tolle Zeremonien, die auch wirklich als Feste gefeiert werden.
Na klar, aber lässt sich ja schwer buchen.
Ja, naja, obwohl. In Mexiko haben die ja dieses, ich kann es mal nicht aussprechen, wie heißt es?
Dia de Muertos.
Ja, genau, Tag der Toten. Dia de Muertos. Das ist immer 1.2. November und das könnte man ja schon planen. Und ich glaube auch, wenn ich mal Mexiko mache, dann wäre das auch besser als Spring Break, wäre, glaube ich, dieses Fest für mich.
Das glaube ich auch. Also wir haben uns natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, was an diesem Tag eigentlich passiert, weil dieser Tag ist ja doch auch relativ präsent auch schon in unserer Kultur. Wir wissen, bunte Musik, Masken, irgendwie so ein bisschen Karnevalsstimmung, wo den Toten gedenkt wird. Ich hatte irgendwie ursprünglich gedacht, dass das so das Ritual des Abschiedes ist. Dabei ist es ja quasi wie der Totensonntag, nur für die Mexikaner einmal im Jahr, wie du schon sagst, im 1. November, wo sich aber Familien als Skelette verkleiden und wo eigentlich, also zum einen aus dem christlichen Glauben heraus, aber auch schon die Ureinwohner diesen Glauben praktizieren, dass an diesem Tag die Toten wieder, also die Seelen der Toten zurückkehren und diese, ja, quasi die Seelen und die Hinterbliebenen zusammen feiern. Und dass es wirklich eine Feier sein soll mit bestimmten Gerichten und Speisen und wirklich eher ein Fest. Und ich hatte auch letztens gelesen, dass quasi so der Bezug zu dem Thema Tod oder dem eigenen Ende so ein bisschen weniger schwer ist, einfach weil die Menschen quasi wissen, es wird immer jedes Jahr einen Tag geben, wo unser Leben, auch wenn es zu Ende ist, quasi nochmal zelebriert wird. Und diesen Gedanken finde ich eigentlich total cool, dass man weiß, man ist tot, aber man ist irgendwie trotzdem nicht alleine, weil jedes Jahr gedenkt eine Familie dann einem.
Ja, ich habe das auch gelesen. Auch, dass die dann die Leibspeisen der Verstorbenen kochen und quasi mit denen gemeinsam essen, dass die Tore so offen sind, dass man sich erzählt, was ist im letzten Jahr passiert. Das ist übrigens auch in anderen Ländern so. In Madagaskar zum Beispiel buddeln die auch nach, ich glaube, 11 Jahren oder so ihre Toten wieder aus, wickeln die in neue Tücher und tragen sie durchs Dorf und dann kann jeder nochmal anpassen. Das hört sich für uns makaber an. Aber
das
die finden es vielleicht total makaber, was wir machen. Ja. Ich glaube, es waren aber nicht 11 Jahre. Das ist man dann schon verrutscht.
Ich glaube, ich bin früh, oder?
Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht sind es 3 Jahre. Aber einfach nochmal diesen Kontakt halten und er ist nicht weg, er ist noch da. Das ist für viele, glaube ich, haltgebend. In anderen Religionen ist es ja, dass man sagt, die Seele wandert nur. Also der Körper ist was Vergängliches, das ist nur eine Hülle. Und die Seele lebt weiter und wird wiedergeboren oder wandert ins Nirvana, wenn man Glück hat. Und den Ansatz finde ich eigentlich auch wesentlich tröstlicher und wesentlich schöner. Und ich glaube auch, dass da was dran ist. Von daher fühle ich mich eigentlich in diesen Religionen wohler. Ob ich das jetzt so.
Aber ich muss mal jetzt ganz kurz unterbrechen. Ist ja eigentlich auch so, trotzdem im christlichen Glauben oder in Deutschland gibt es auch sehr, sehr viele Familien, die auch ihren Toten gedenken und Bräuche etablieren. Ich glaube, ja, total, es ist nicht wie so ein Fest, sondern es ist eher ein Gedenksonntag. Es ist eher in der Stille, also letztendlich auch die Art und Weise, wie getrauert wird, ist in der Gemeinde eher etwas Persönliches, während dort die Trauer nach außen gelebt wird. Aber das war mir jetzt gerade ein Bedürfnis, um mal hier kurz einzuwenden, dass das ja auch unterschiedlich ist.
Ja, um Gottes Willen, wir haben ja hier auch den Totensonntag. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist es hier so ist November, es ist düster, es ist vielleicht Nebel und grau und alles ist traurig und dann macht man sich natürlich keine schönen, liebevollen Gedanken, nehme ich mal an. Also zumindest bei mir war es dieses Jahr so. Ich habe letztes Jahr auch meine Oma verloren. Und ich weiß nicht, hier fühle ich mich da nicht so richtig aufgehoben mit den ganzen Zeremonien. Und für mich, ich hätte auch die Beerdigung von meiner Oma ganz anders gestaltet. In ihrem Garten, wo sie es geliebt hat zu sein, mit Lichterketten, mit ihrem Lieblingskuchen. Und da so als Familie in Freude an das Schöne zu gedenken und Abschied zu nehmen mit ihren Leibspeisen, das hätte mir viel mehr gelegen als irgendwie mit Blaskapelle auf dem Friedhof und alle traurig und überhaupt nicht meine Musik und boah, gruselig. Von daher, ach, weiß ich nicht, finde ich andere Zeremonien interessanter und bin da immer noch offen und belese mich und denke mal gucken, wohin die Reise geht und wo ich lande und wie man dann Abschied nimmt von mir.
Wir hatten mit einer alternativen Bestatterin auch mal über, ich sag mal, Abschiedsrituale gesprochen und ich finde diese Bewegung in Deutschland tatsächlich auch ganz spannend, dass es immer mehr Bestatter gibt, die sagen, hey, mach's, wie es einfach passt zu der Familie und so weiter, ne? Lass mal weiß tragen oder bunt oder lass es uns ganz klassisch machen, aber so bewusst. Mhm. Und da gebe ich dir recht, in anderen Kulturen ist dieses ganz normale, bewusste irgendwie teilweise weniger so schwer und klassisch, sondern mehr so, ja, gehört zum Leben dazu. Also diese buddhistische Einstellung spielt da irgendwie mit drin. Aber die Auswahl an Ritualen, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen so die nächste Stufe, dass man sagt, okay, was will ich eigentlich wirklich und wie machen wir das?
Hast du eigentlich diese Fußballbestattungen mitbekommen, die es in Großbritannien gibt? Also da bin ich neulich drüber gestolpert und war völlig so, das ist nicht euer Ernst, oder? Kennst du es?
Das ist ein HSV-Friedhof in Hamburg.
Nee, also das ist wirklich so, dass du kannst dich, also Manchester United, die großen Vereine machen das wohl, du kannst dich wirklich einäschern lassen und dann wird die Asche hinterm Tor vergraben oder...
Das ist ja genauso beim HSV auch so.
Im Stadion? Ist genau, im Stadion.
Nein, nicht direkt wirklich, hinterm Tor.
Also dort ist es wirklich hinterm Tor. Und es soll
aber welchem Tor? Dem gegnerischen oder dem eigenen?
Und es soll dann die Tore der anderen abhalten. Und natürlich für den Fan ganz toll sein. Ich bin nur überhaupt kein Fußballfan, deswegen fand ich das ganz spooky. Aber klar, wenn so ist es wahrscheinlich mit meiner Liebe zu Afrika. Ich sage, meine Asche muss natürlich zum Teil auch nach Afrika. Ist das für die wahrscheinlich der Fußball. Also akzeptieren, lustig finden und ja, weitergehen.
Das ist wirklich so diese Inszenierung des Todes. Und ging ja gerade vor ein paar Monaten dieses Video aus Irland zum Beispiel herum, wo ein Mann sehr, sehr krank war. Ich glaube, er hatte Krebs und wusste, dass er sterben wird und hat dann... ich glaube, einige waren eingeweiht, aber nicht die ganze Trauergemeinde, ein Video abgespielt, also und hat letztendlich zu der Trauergemeinde gesprochen, als der Grab in die Erde eingelassen wurde und meinte, hey, lass mich hier raus. Genau, wirklich.
Oh mein Gott, echt, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
So richtig derber irischer Humor eigentlich.
Spooky. Das war wirklich, ich meine, einige fanden es halt echt lustig, weil sie ihn kannten und wussten, dass er halt ganz bewusst vom Leben Abschied nehmen möchte. Andere fanden es natürlich dann auch total unpassend. Also das ist wirklich diese Inszenierung. Das ist schon noch so ein neues Level, finde ich irgendwie.
Also
das,
Inszenierung, ja. Aber ich bin auch zum Beispiel, ich glaube, ich habe so eine Abschiedsliste und eine Musikliste gehabt, seit ich Teenager war.
Aber ändern sich da Sachen?
Ja, ja, natürlich.
Kommen ja neue Emerald Reasons.
Das ist wie mit Backstreet
Boys.
Damals vielleicht. Nee, aber ich habe meiner Familie immer gesagt, ich will einfach, dass das dann auch in meinem Sinne abläuft. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich im Teenageralter einen Freund verloren habe bei einem Autounfall. Und das war so eine klassische November-Beerdigung mit Blaskapelle für einen jungen Menschen. Und das fand ich so furchtbar. Ich dachte, nee, auf gar keinen Fall für mich. Also es war wirklich prägend. Und seither mache ich mir halt Gedanken drüber, wie hätte ich gerne meinen Abschied. Und ich bin bestimmt auch eine von wenigen, die auch bei Facebook eingestellt hat, wer soll das denn übernehmen? Mutti bestimmt nicht. Also quasi, wenn ich sterbe, dass dann ein Nachlass da ist, der sich um den Account kümmert, der dann entweder schließt oder so ein Memorial draus macht. Und man will ja dann nicht unbedingt, dass Mutti alle Geheimnisse liest.
Das stimmt. Trotzdem finde ich aber auch die Kulturen eigentlich auch sehr beeindruckend, wo so ein ganz bestimmter Ritus auch noch abläuft. Und zum Beispiel, ich war vor 10 Jahren habe ich eine Zeit lang Freiwilligenarbeit in Sambia gemacht. Und dort ist ein Mitarbeiter, der dort dieses Haus betreut hat, überraschend an Tuberkulose wirklich tot umgefallen von einem Tag auf den anderen. Somit waren wir, weil wir auch mehrere Monate waren, eigentlich irgendwie gezwungenermaßen Teil dieser Abschiedszeremonie. Und es fing eigentlich damit an, mit diesem ganz unglaublich krassen Klang. Also erstmal christlicher Glaube trotzdem, aber ganz anders gelebt als wir hier in Deutschland. Und das war in Livingston, also eine der größeren Städte dort. Aber es war wirklich ein Event, also von mehreren Stadtteilen, die wie dann dort der Trauerumzug war und wie ich dann später noch mit den Eltern ein Gespräch geführt habe, weil wir sagten, oh Gott, es tut uns total leid. Und weil es ein junger Mann war, der war irgendwie gerade erst 30. Und dann sagte sie, nein, 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 das ist gar nicht schlimm. Der hat ja schon viele Jahre auf dieser Welt gehabt. Und ich habe ja auch noch viele Söhne. Und der hat bestimmt ein gutes Leben gehabt. Und ich war damals irgendwie unter 20 und war total perplex. Das kann ja nicht wahr sein. Irgendwie, also die Mutter muss ja nicht ihr Kind lieben. Irgendwie. Also aus meinem deutschen Verständnis. Auf der anderen Seite habe ich echt lange darüber nachgedacht, was diese Betrachtungsweise zu sein, so diese Dankbarkeit für das Leben, was man hatte. Und nicht diese Optimierung oder halt auch die... Ja, das also ist einfach ein ganz anderes, natürlich das Tod ist, der Tod ist da viel präsenter in der Gesellschaft und dadurch halt, nehmen auch alle teil und es ist aber halt auch viel natürlicher, dass man früh stirbt und das war total, ja, also irgendwie war das einfach so ein Ritus und es wurde so von der Gemeinschaft getragen, dass dieser, sag ich mal, wirklich dramatische Tod plötzlich eigentlich ein ganz anderes Licht bekommen hat.
Das erinnert mich so ein bisschen an Südafrika, als Nelson Mandela gegangen ist. Da war ja auch ein ganzes Fußballstadion und wir haben ja gedacht, die trauern da alle und die haben aber fröhliche Lieder gesungen, die haben Paraden auf den Straßen abgehalten. Das ist halt auch was, das kennen wir nicht, das ist für uns völlig befremdlich. Aber wenn man so mal drüber nachdenkt, ist es doch schön, wenn die Gemeinschaft das so in Freude mitträgt. Mensch, wir hatten den Menschen 30 Jahre lang, der hat uns in dieser Zeit viel bedeutet, viel gegeben. Wir haben viel gemeinsam gemacht und sich an das Schöne zu erinnern, finde ich wesentlich wertvoller, als über den eigenen Verlust zu trauern. Natürlich ist das schmerzhaft, aber...
Also natürlich gehört auch irgendwie beides hinzu und wahrscheinlich auch sehr viel Charakterstärke, die dann aber von einer Gemeinschaft quasi besser getragen werden kann, dass man sagt, ja, ich persönlich bin sehr traurig, aber gleichzeitig dieser Tag gehört ja eigentlich demjenigen, der irgendwie aus dem Leben geschieden ist. Also finde ich super spannend, Victoria, was du eigentlich auch erzählst. Ich denke daran, was passiert eigentlich in der Psyche, im Kopf, wenn man diese Normalität des Todes, also wenn man dem eigentlich viel näher ist als bei uns, weil ich finde das jedes Mal relativ schockierend, wenn eigentlich jemand von uns geht, der nicht mit irgendwie 80, 90, 100 plus einfach an Alter verstirbt, ne? Dass in so buddhistischen Ländern oder auch hinduistischen Ländern ja auch tendenziell so, dass man sagt, okay, es ist ja immer ein flüssiger Prozess und ein Übergang von einem zum nächsten und ein Ende ist immer ein Anfang. Und da ist ja so diese Thematik des Karmas und der Wiedergeburt und der Weiterwanderung der Seele auch primär im Vordergrund. Wenn es darum geht, dass jemand verstirbt, finde ich eigentlich auch total spannend.
Eigentlich ist es ja in der christlichen Religion auch so. Wir glauben ja auch an Wiedergeburt oder Auferstehung, aber hier ist es irgendwie anders gelebt. Hier ist es einfach, hier hat es so eine Schwere. Und ich glaube, dass sich durch unsere, ich sag jetzt mal bös gesprochen, unsere egoistische Gesellschaft auch viel verändert hat, dass die Leute nicht mehr so in der Gemeinschaft auch aufgenommen werden, mit ihrer Trauer alleine gelassen werden, das vielleicht nicht richtig verarbeiten können, dass man wieder funktionieren muss im Job, man kriegt vielleicht 2 Tage frei, aber das war's. Aber man hat nicht die Möglichkeit.
Vielleicht ist ja auch Religion und Welt einfach teilweise sehr weit voneinander entfernt, teilweise noch sehr eng zusammen. Aber wenn dann, sag ich mal, von der Kirche oder in der Gemeinde da noch weitergetragen wird, ich glaube, dann fällt es ja auch tendenziell ein bisschen leichter, mit der Trauer und mit dem ganzen Abschied umzugehen.
Es ist ja auch so ein bisschen das Verhaften der Gesellschaft. Also letztendlich, weil du eben den Buddhismus angesprochen hast, in Japan wird der Leichnam letztendlich im Zuhause aufgebahrt und dort gewaschen, vor allem neu angezogen, mit Flüssigkeiten eingeschmiert und es ist ein ganz totales Ritual und da muss auch die ganze Familie teilnehmen. Also es ist gar nicht optional heutzutage in der Beerdigung in Deutschland. Viele sagen, ach nee, das tue ich mir nicht an, da gehe ich nicht hin, das mache ich nicht. Und in den älteren Generationen ist es ja schon noch so, dass man sagt, okay, nee, das muss ich machen, das ist irgendwie, ich möchte den Verstorbenen würdigen und ehren. Aber viele in der Gesellschaft sagen einfach so, nee, da entschuldige ich mich mal ganz kurz von, weil das hat ja eh nichts mit mir zu tun und Kirche kann ich ja auch mir gar nicht vorstellen. Also es ist so, ich glaube, auch wenn ein Ritual letztendlich die Gemeinschaft rauslässt, dass dann, also ich weiß nicht, ob die in Japan alle da wirklich sitzen wollen, aber sie müssen es.
Ja, da ist es sehr, sehr streng und es ist richtig, richtig teuer. So eine durchschnittliche japanische Beerdigung kostet irgendwie 17.000 Euro.
Wow.
Da spaßt aber mal eine Weile. Ne?
Das ist sehr teuer.
Ja. Wow. Oder über Ghana habe ich gelesen. Die haben ja so ganz, ganz, wie soll man denn sagen, ganz ulkige Särge, also die werden halt geschnitzt und bunt bemalt und so nach dem Job der Leute. Also wenn du Fischer warst, dann sieht dein Sarg aus wie ein Fisch. Oder du warst Bauer, dann sieht der aus wie eine bunte Kuh. Und so ein Sarg kostet
das cool. So lange nicht wie ein Traktor.
Kannst du auch einen Traktor haben. Aber so ein Sarg kostet dann auch schon ein halbes Jahresgehalt für dir. Das ist richtig viel Geld. Das ist für uns, stellt euch mal vor, ihr müsstet ein halbes Jahresgehalt hier noch für einen Sarg bezahlen.
Aber auch hier ist ja eine Bestattung oder ich sag mal der Abschied als solches ja tatsächlich auch wirklich teuer.
Ja.
Aber ich finde diesen individualisierbaren Gedanken tatsächlich irgendwie ganz spannend.
Ja, aber hast du, es gibt natürlich auch Länder, die extrem sind. Ich weiß nicht, ob ihr es von Tibet schon mitbekommen habt.
Das ist krass.
Ja, das ist auch
erzähl mal.
Buddhistisch. Also es gab es auch in Indien und in der Mongolei. Und zwar werden die Leute da auseinandergenommen, also wirklich mit Äxten zerhackt. Das nennt sich Freiluft, Himmelsbestattung, also die werden wirklich ausgelegt.
Aber die werden ja erstmal hingesetzt für ein paar Tage in so einer sitzenden Haltung, als würden sie auf dem Stuhl sitzen.
Ja,
und danach, so 3 Tage später oder so, ich glaube, da gibt es so eine Frist.
Ja. Genau, und dann werden die mit der Axt zerstückelt, verteilt und dann kommen die Geier und andere Vögel und holen sich die Teile. Und die sagen halt, der Körper muss halt, der Körper war nur die Hülle, der muss... Ja.
Müssen das alle machen?
Entsorgen? Nein, das ist lustigerweise ist das eher für Leute, die mehr Geld haben, die sich das leisten können. Die anderen können sich dieses Ritual gar nicht leisten.
Das kommen ist gar ein nicht richtiger in den Beruf von diesen Zerstücklern.
Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich dann auch irgendwie eine Reihenfolge geben, was als erstes dann irgendwie getrennt wird und so weiter.
Ich finde das schon ziemlich spooky.
Also ich finde
überleg mal,
spooky.
Du gehst in Tibet wandern und da
sitzt jemand.
Nee, das ist noch schlimmer, der liegt schon zerteilt da. Gott, ich hätte ein Trauma. Also ich, wie gesagt, ich kann diesen Übergang und das alles verstehen, aber das ist nur wirklich ein Ritual, mit dem kann ich mich nicht anfreunden.
Aber da ist es doch eigentlich auch witzig, also diese Thematik, wie schnell lassen wir Menschen eigentlich im Weltlichen von uns gehen? Ich glaube, in Tibet sind es tatsächlich irgendwie 3 oder 7 Tage, die dieser Mensch eher sitzt und danach nimmt die Natur quasi irgendwie ihren Lauf.
Im muslimischen Glauben sind es eigentlich 24 Stunden, dass du beigesetzt werden musst. Deswegen werden auch viele werden dann halt letztendlich überführt in Länder, wo das zulässig ist. Weil in Deutschland muss man 48 Stunden warten, bis jemand beigesetzt werden kann. Das heißt, mit dem muslimischen Glauben ist das gar nicht vereinbar wirklich in Deutschland. Mhm. Es gibt bereits solche Grabfelder, aber die Zeit, die kann nicht eingehalten werden.
Und da gibt es keine Ausnahmen?
Gibt es keine Ausnahmen. Also es gibt bereits das Leichentuch als Ausnahme in diesen gekennzeichneten Flächen, weil eigentlich haben wir ja Sargpflicht in Deutschland. Mhm. Aber in diesen muslimischen gekennzeichneten Feldern, Grabfeldern, ist da eine Ausnahme bereits.
Aber das sind ja muslimische Friedhöfe sozusagen. Also.
Aber nicht jeder Ort hat muslimische Friedhöfe.
Ja,
geh mal bei uns aufs Land da,
hier
rund um Berlin. Ich glaube nicht, dass die sowas haben. Aber die haben ja inzwischen auch muslimische Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie nach Berlin kommen und hier bestattet werden. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus.
Also im Judentum ist es tatsächlich auch so, dass man am gleichen Tag oder in der gleichen Nacht noch beigesetzt werden muss. Aber dann macht man tatsächlich eine Ausnahme für diejenigen, die erst überführt werden müssen. Und das fand ich dann auch ganz spannend, wirklich im Respekt vor der Familie, dass man denjenigen noch sehen kann, also dass die engste Familie die Möglichkeit hat, sich nochmal zu verabschieden, weil sozusagen nach Gott und nach der religiösen Struktur eben die Familie am wichtigsten ist. Finde ich auch total spannend und auch im Judentum.
Und dem einen Tag dazu Zeit?
Ja, die haben noch einen weiteren Tag sozusagen, um
den Extra-Tag.
Ich glaube tatsächlich, ist es eher so die Verlängerung des Tages.
Okay.
Ist gar nicht so nochmal 24 Stunden. Und dann ist alles Weitere auch sehr getimt, sag ich mal. Also da hast du 7 Tage Trauer, dann hast du in einem Jahr sozusagen das Gedenkfest und so weiter. Und das ist im muslimischen Glauben ja auch so, dass es so ganz bestimmte Anzahl an Tagen gibt, die man befolgt und wo das Ritual eigentlich weitergeht, weit über die Beisetzung an sich hinaus.
Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch schon gehört. Das stimmt. In Mexiko, also mal abseits von dem Novembertag, haben die natürlich auch Rituale, aber die sind, wenn derjenige gerade gestorben ist, schon eher an das Katholische angelehnt. Sie haben zum Beispiel auch einen Sarg, der dann wohl noch so eine Glasfläche drin hat, dass man dem Toten, wenn er einbalsamiert ist, dass man den nochmal sieht und Abschied nehmen kann. Mhm. Da ist es schon sehr klassisch, aber eben das Fest dann im November, das ist sehr fröhlich. Finde ich auch schon.
Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht das Fensterchen da ist, dass die Angehörigen nochmal sehen können, sondern dass er rausgucken kann.
Ja, so kann man das natürlich auch so
rausgucken. Ich hatte mich auch mal ein bisschen Richtung Russland umgeschaut. Also ich komme ja von da und meine Oma ist vor ein paar Jahren verstorben und gefühlt ging das alles komplett schnell. Aber ich habe wirklich bin nochmal reingegangen, wie eigentlich so ein orthodoxer Abschied gestalten wird. Und da im Gegensatz zum muslimischen Glauben oder zum Judentum wirst du da erst nach 3 Tagen beigesetzt. Und die Trauerfeier findet statt, auch in einer Kapelle, in einer Kirche. Alle halten leuchtende Kerzen, also brennende Kerzen in der Hand. Also das geht da wirklich auch noch sehr ins sehr traditionelle und sehr klassische.
Wird ja so gedacht mit solchen, wie nennt man das, sind Madonnen oder sind das solche Tafeln?
Ja, das sind genau diese Tafeln. Ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen nennt, ne? Das sind so Plätzchen mit religiösen Motiven. Ikonen heißen die übersetzt ins Russische, also ins Deutsche. Und immer noch absolut wenig Feuerbestattung, also so ganz, ganz klassische Geschichte. Das hast du ja in Russland auch schon im orthodoxen Glauben, schon beim Messen und so weiter, also selbst bei einem Gottesdienst am Sonntag, da stehst du einfach 3-4 Stunden, da wird gestanden, egal wie alt, egal wie müde, sage ich mal. Das heißt, dieses eigene Leiden, auch so das physische Leiden, ist sozusagen das Erweisen der Ehre an den Verstorbenen. Und was ich dann wirklich ganz spannend fand, wegen rausgucken, man wird bestattet mit den Füßen zum Westen und mit dem Kopf zum Osten. Und zwar so gut wie immer auf allen Friedhöfen, weil Sonnenaufgang ist sozusagen so der Übergang in die Ewigkeit.
Im Islam ist es ja auch so, die werden Richtung Mekka.
Aber Richtung Mekka.
Ja, genau.
Aber Mekka ist ja nicht immer
eine Himmelsrichtung.
Osten.
Genau.
Kommt davon, wo du bist.
Ja.
Aber wo du das gerade gesagt hast von den Kirchen in Russland, ich war letztes Jahr in St. Petersburg und bin da auch in die Kirche und zum Gottesdienst und dann dachte ich immer, wo setzt man sich denn hier? Mhm. Die stehen da echt eine Stunde. Nach einer Dreiviertelstunde habe ich echt gedacht, das ist reicht nicht. Jetzt.
Die stehen langsam. Sehr, sehr lange.
Ja, also das ist wirklich Leiden gelebt. Also schon. Und was du auch gerade gesagt hast mit den Lichtern, ich glaube in Bali zum Lichterfest werden doch die Laternen in den Himmel steigen gelassen. Da habe ich jetzt dieses Jahr, ist nicht lange her, Videos davon gesehen und das fand ich auch eine wunderschöne Art, nochmal der Toten zu gedenken.
Hat das was mit Tod zu tun? Ich glaube, ich kenne das nur, also ich habe das irgendwo mal, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo man so solche kleinen Lampions letztendlich, die dann aufsteigen durch die Lichter mit der Kerze.
Ich dachte, das wäre auch zum Gedenken.
Das bestimmt, das ist ja eine Zelebration.
Lichter, Gemeinschaft, also toll ist es eigentlich zu sehen, dass so gut wie überall auf der Welt Menschen zusammenfinden, um irgendwie kollektiv jemanden oder vielleicht auch einer Gruppe von Menschen zu gedenken. Finde ich echt ganz cool.
Ja, in Irland geht man Kuchen essen von Haus zu Haus. Da werden wirklich die Todesanzeigen medial ausgetragen, sodass jeder genau mitkriegt, an welchem Tag gibt's wo Kuchen. Und dann geht man von Haus zu Haus und isst da Kuchen.
Oder man bringt vielleicht auch was, weil man weiß, okay, die Familie ist irgendwie in der Trauer.
Das wurde ja früher auch so gemacht, dass man was gebracht hat, dass man gar nicht irgendwie jetzt irgendwie Blumen geschickt hat, sondern wusste, okay, ich muss eine Suppe mitbringen, weil die Person ja gerade nicht kochen kann. Also das ist die ganze Gemeinschaft zusammengekommen und hat dann gemeinsam gekocht.
Im Judentum ist es tatsächlich auch so, dass die Trauer diese 7 Tage dauert und die nächsten Angehörigen, also Vater, Mutter und Tochter, die trauern irgendwie so 7 Tage und so die weiteren Verwandten kürzer, beziehungsweise sind nicht mehr in diesen Einjahres-Trauerjahr-Rhythmus involviert. Aber in diesen 7 Tagen verlassen die Angehörigen nicht das Zuhause. Und es kommen halt eben nur Gäste aus der Trauergemeinde, um zu kanulieren und gegebenenfalls wirklich auch was zu essen vorbeizubringen. Also das scheint ja auch sehr religionsübergreifend so zu sein.
Ist ja auch ein schöner Brauch.
Dass man sozusagen, sich versammelt und dann mal so kollektiv eigentlich gedenkt. Wenn Trauernde sich sozusagen kollektiv versammeln, zum Beispiel zu Hause, wo derjenige verstorben ist, dann ist man ja natürlich irgendwie so ein bisschen abgeschirmt. In anderen Kulturen wird ja der Tod oder so das Ende von jemandem ganz öffentlich gefeiert. Hast du da irgendwie Erfahrungen gemacht, was so Lebensendtourismus irgendwie angeht?
Ich hätte es jetzt auch so formuliert. Lebensendtourismus, da fällt mir als erstes Indien ein. Also da ist ja Varanasi, die Stadt am Ganges, ganz, ganz bekannt. Mhm. Und dort pilgern die Leute wirklich hin, um ihre Verstorbenen dort einäschern zu lassen. Wer sich's leisten kann, eine Einäscherung, Frauen, Kinder, die werden nur als quasi Wasserbestattung.
Spooky mit dem Wind.
Stimmt, unser Wind rauscht wieder. Die werden quasi nur auf wie so einem Floß auf den Ganges gelegt und treiben gelassen. Aber ansonsten gibt es wirklich freie Flächen an dem Ganges, wo nur diese Feuerbestattungen stattfinden. Und dann wird die Asche im nicht mehr ganz so sauberen Ganges.
Ich muss mal ganz kurz nachfragen. Da sind Flächen am Fluss für Feuerbestattung. Das heißt, ich muss mir einen Scheiterhaufen einfach mal jetzt mal praktisch vorstellen.
Genau, du musst dir den Scheiterhaufen auch leisten können. Das gehört dazu. Du musst also das Feuerholz entweder selber mitbringen oder bezahlen.
Da fällt mir ein, warum das in Tibet auch so ist. Ich hatte nämlich gelesen, in den Höhen haben sie nämlich kein Holz, um die Menschen zu verbrennen. Und das ist der Grund, warum sie dann sozusagen...
Genau, und der Himalaya ist ja auch ziemlich hoch, wer schon mal da war. Du wirst da auch in bestimmten Jahreszeiten gar nicht buddeln können, um ein Grab auszuheben, weil es einfach gefroren ist. Also was sollst du anderes machen, als die Leute da hinsetzen und von den Vögeln wegtragen lassen? Wow. Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, total.
Aber nochmal auf
den Ganges nochmal ganz kurz zurück.
Genau. Du musst dir vorstellen, da kommen pro Jahr 100.000 Leute hin, um diese Gangesbestattung zu machen. Das ist also wirklich ein Tourismus. Und da sind ständig Feuer und dann sind auch wirklich Flächen nur dafür da, um diese Bestattungen zu machen.
Und dann schwimmen die Leichname oder die Asche dann auf den verschiedenen Floßteilen
Also
irgendwo hin.
Genau, junge, also Kinder und Schwangere, bei denen, also eigentlich will man ja den Körper, wie soll man denn sagen,
transformieren.
Ja, genau, nee, eigentlich den Körper vernichten, die physische Hülle und der Geist soll aufsteigen.
Ja.
Bei Schwangeren und Kindern sagt man, die sind noch völlig jungfräulich, unschuldig, genau. Und da nimmt man eben anders Abschied. Die werden wirklich auf Flöße gelegt und treiben gelassen.
Was dann passiert, habe ich zwei Möglichkeiten.
Genau.
Okay, ja, verstanden.
Also eigentlich wirst du verbrannt, aber...
Weil ich jetzt gerade denke, wenn da so viele Menschen hinkommen, muss ja irgendwo auch
abtransportiert.
Der Fluss ist ja dann auch irgendwann voll.
Ja, das ist auch genau das Problem am Ganges.
Warst du schon mal da?
In Indien ja, am Ganges noch nicht.
Ja, das wäre wirklich spannend, mal zu sehen, wie das, also mich würden tatsächlich die ökologischen Auswirkungen dieser Rituale auch interessieren.
Ja, das sollte man
untersuchen. Und auch hygienisch. Also ich meine, wahrscheinlich, wenn da so eine Stadt, erstmal so viele Pilger, aber natürlich auch, ich meine...
Die waschen sich im Fluss, die waschen ihre Wäsche, das ist einer der dreckigsten Flüsse überhaupt, dafür ist er bekannt.
Ja, klar.
Und nach die Asche dazu.
Na, klar. Und vor allem wirklich auch Körper, nicht nur die Asche.
Ja. Aber ich denke, so viele Frauen und Kinder werden das dann nicht sein. Das muss sich halt auch jeder überhaupt erstmal leisten können, nach Varanasi zu kommen. Indien ist so groß wie ein Kontinent an anderen Stellen. Also da wird nicht jeder es sich leisten können, dahin zu kommen.
Ja, aber super spannend, dass wir eigentlich schon mittlerweile so viel über verschiedenste Kulturen wissen und hier irgendwie ja so einfach darüber reden können. Natürlich ist einmal das Internet eine gute Informationsquelle, aber wir hören und sehen ja auch immer viel mehr in unseren Medien darüber. Zum Beispiel war 2008 kam der Film Die Kunst des Ausklangs in die Kinos. Und das war ein japanischer Film, wieder um noch auf Japan zurückzukommen. Hat sogar einen Oscar bekommen für den besten internationalen Film, wo letztendlich das Abschiedsritual der Waschung und in der Gemeinsamkeit des der Familie dort zelebriert wurde. Und das Spannende war eigentlich, die Pointe des Filmes ist, dass es hieß nämlich, dass jemand brauchte einen neuen Job und er hat sich beworben und die haben es ausgeschrieben und gesagt, okay, wir beraten und helfen bei der Reise.
Oh.
Und er dachte, ist da hingekommen und dachte, das wäre ein Tourismusbüro. Und dann wurde er direkt mit seiner ersten
Reise.
Ja, genau. Und er hat seinen ersten Auftrag mitgebracht. Und damals war halt, also der Tod ist einfach noch das, was auch diese Menschen sollte man nicht anfassen oder die halt dann diese Verwaschung machen. Und er lernt dann dabei, was die Schönheit ist, dieses Ausklangs. Also das halt auch für die Angehörigen zuzubereiten oder halt vorzubereiten. Und es wird eigentlich... Es ist ein sehr, sehr emotionaler Film und auch ein, finde ich, sehr nachdenklich stimmender Film, weil eigentlich die Gesellschaft, also seine Frau, will sich dann von ihm trennen, weil sie dann herausbekommt, dass er letztendlich Bestatter ist. Und dann eigentlich diese Transformation, die sagen, okay, nein, das ist ein Kunstwerk, auch jemand so zu schminken und so weiter. Also es ist irgendwie ein ganz berührender Film. Und dass er sogar einen Oscar bekommen hat, also das ist ja irgendwie...
Klingt total authentisch.
Ist total authentisch, werden wir hier auf jeden Fall verlinken natürlich. Und also ich glaube einfach, es gibt immer mehr, dass solche Sachen auch... ja, nach vorne gebracht werden und irgendwie gezeigt werden und darüber geredet wird.
Vor allem aus so ferner Kultur, wo man eigentlich so gar keine Ahnung hat, selbst wenn man darüber liest, wie ist das eigentlich, was für Konflikte spielen da eine Rolle, weil es sind ja ganz andere.
Genau,
als die, also die unsere Gesellschaft.
Total spannend, um mir zu sagen, so, okay, was sind eigentlich die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten, das haben wir jetzt hier auch heute aufgezeigt. Und eigentlich könnte man jetzt so sagen, so, ja, ist das eigentlich so ein Picken, dass man immer das Beste von allem machen kann. Das würde ich gerne mit euch mal diskutieren. Darf man letztendlich seine Idealbestattung zusammenstellen? Oder
also ich kenne mich so wenig nicht mit deutschen Gesetzen aus, aber wenn du jetzt gerade sagst, die muss
nicht. Nicht von vom Gesetz her, sondern vom moralisch gesehen.
Also moralisch ganz sicher. Also da stehe ich voll dazu, dass ich das gerne so hätte, wie ich mir das vorstelle, als Freudenfest mit den Menschen, die mir wichtig sind. Und also ich möchte schon darüber bestimmen, wie mein Ende aussieht, wie mein Nachlass verwaltet wird, solche
Sachen.
Hast
ja auch relativ viel Kontrolle darüber, wie dein Leben ausschaut. Ja.
Aber ich merke halt, dass ganz vielen Leuten das so völlig befremdlich ist. So nach dem Motto, wenn ich drüber rede, dann muss ich morgen sterben. Ja, und die wollen sich überhaupt nicht damit befassen. Und das finde ich eigentlich ein Problem. Und wenn die dann gehen, dann stehen die Verwandten ratlos daneben und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und deswegen finde ich, sollte es viel mehr in die Öffentlichkeit kommen. Und ich glaube, so Filme tragen dazu bei, dass man vielleicht auch anders damit so umgeht.
Die Normalität einfach reinbringt.
Oder eben auch, wenn wir so drüber reden, dass die Leute merken, ach Gott, in anderen Ländern ist es gar nicht so schmerzbehaftet, so tief und dunkel wie bei uns. Man kann das auch anders angehen und machen sich dann vielleicht mal Gedanken, machen sich ein paar Notizen und vielleicht öffnet das auch die Gesellschaft für neue Formen. Da tut sich ja auch ganz viel. Also diese Friedwaldbestattung, das ist ja schon... Ja, das ist inzwischen in den Köpfen angekommen und das finde ich toll und ich finde es gut, dass sich was verändert. Aber ich glaube, unsere Gesetzgebung muss da auch noch viel tun, um diesem ganzen, bös gesprochen, Trend gerecht zu werden.
Das glaube ich auch. Also wir haben ja in Deutschland immer ein Friedhofsgesetz aus dem letzten Jahrhundert noch. Wir haben einen Friedhofszwang, was natürlich auch irgendwie Gründe hatte, irgendwo noch sehr religiös geprägt ist. Aber ich denke auch, dass sich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren einfach vieles verändern wird aufgrund der Lebensumstände auch. Also ich hatte jetzt vorhin gelesen, dass es in Israel zum Beispiel ein riesen Friedhof-Platzproblem gibt, weil Kremation, also Feuerbestattung natürlich kaum stattfinden oder eigentlich gar nicht.
Sind die nicht erlaubt? Ich glaube, es ist nicht erlaubt.
Die sind halt quasi nicht erlaubt. Ja. Genau, also du hast ja da auch einen Teil der christlichen Bevölkerung, okay, aber im Judentum halt nicht. Und jetzt werden die sogenannte Grabhäuser erbaut, die mehrere Etagen haben, um da eben die Särge zu platzieren. Ähnliches haben wir eigentlich auch in Deutschland noch nicht so stark ausgeprägt, aber Teile der Friedhöfe stehen leer, die Stellen, die für Gräber reserviert sind, weil wir natürlich immer mehr Feuerbestattung haben, weil es ja auch viel mehr Möglichkeiten bietet grundsätzlich. Auf der anderen Seite die Orte, die Grabstellen auf dem Friedhof, wo Urnen reinkommen, da gibt's wiederum immer weniger. Also wir werden einfach zwangsläufig neue Wege finden müssen, auch weil unsere Gesellschaft ja viel multikultureller wird und wir einfach so viele Kulturkreise hier haben, denen wir natürlich auch einfach die Möglichkeit geben müssen, nicht irgendwohin zu überführen, sondern vielleicht auch zu erlauben, innerhalb von 24 Stunden bestattet zu werden, wenn es denn der Glaube fordert.
Ne? Ja, total. Ich denke jetzt aber gerade so, wenn man sich mal drüber, wir haben jetzt verschiedene Religionen angeschnitten, aber auch viele Bräuche in den Ländern. Was du, Marlene, sagst, ist natürlich total richtig, dass man letztendlich so gehen soll, wie man es denn möchte, für sich einen selber. Aber ich denke jetzt gerade, um einfach mal so ganz wild zusammengewürfelte kulturelle Elemente, ich möchte so und so gewaschen werden, ich möchte das und das. Das ist ja schon ein bisschen
und dann hingesetzt auf den Teufelsberg hier.
Nein, also das ist ja letztendlich, genau, das sind tolle Inspirationen. Ich finde, das ist immer ein Gedankenanstoß. Ich glaube, dass man es dann wahrscheinlich doch irgendwie macht, wie es in dem Land, wo man lebt, irgendwie üblich ist, weil, also jedenfalls die Art und Weise, wie bestattet wird, ich glaube, die Form des Abschieds und des Andenkens kann sehr gut inszeniert oder auch selber bestimmt werden. Mhm. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie dann bestattet wird, ist, was halt irgendwie hier möglich ist.
Zum Teil vorgegeben. Ich habe meiner Mutter, ihr werdet euch totlachen, vor meiner letzten Afrika-Reise gesagt, wenn irgendwas passiert und ich muss eingeäschert werden, meine Asche muss wieder nach Afrika. Also kommt gar nicht auf die Idee, das irgendwie anders zu machen.
Ich komme wieder. Diese sehr junge Frau vor uns.
Dankeschön, jung ist relativ, aber dankeschön. Ich habe gesagt, ich komme wieder, ich sitze jede Nacht an deinem Bett, bis du mich irgendwie da runtergebracht
hast. Wie hat sie reagiert?
Die hat das erst nicht so richtig ernst genommen. Ja. Ich so, Mama, ich meine es ernst, ich komme als Geist wieder und ich werde dir jede Nacht den Schlaf rauben, bis du mich wieder ausgebuddelt hast.
Aber du bist jetzt zurückgekommen und zwar lebendig.
Ja, ja.
Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Ja, aber ich glaube, inzwischen hat es kapiert, dass ich das durchaus ernst meine.
Ja, spannend. Du sagtest ja anfangs, dass du für dich eigentlich deinen Abschied gut durchgeplant hast, da auch auf jeden Fall deine Idee mit reinbringen möchtest. Möchtest du mit uns mal teilen, was denn so Elemente sind, die vielleicht über das ganz Normale hinausgehen?
Also das, was ich eigentlich schon gesagt habe. Für mich wäre es wichtig, eine Feuerbestattung zu machen. Ich fände es super schön, ein Fest mit Freunden zu haben, wo man endlich mal meine Musik läuft. Nicht so, wie du in den Club gehst und denkst, oh, 80% des Abends ist scheiß Musik. 20 habe ich gefeiert. Also das sollte dann schon so meine Playlist sein. Das, was mir gerade aktuell gefällt und wo die Leute das auch mit mir verbinden. Dann auch, wie in anderen Ländern das gegessen wird, was ich gerne mochte. Wahrscheinlich gibt es ja nur Curry und Suppe.
Vegetarisch,
zuckerfrei, genau, ganz großes Schild mit zuckerfrei. Ja, und eben, ich würde gerne meine Asche verteilen lassen an meine Lieblingsplätze. Und das ist natürlich auch die Serengeti noch in Afrika, ja. Das ist der Tafelberg. Und ein paar Plätze werde ich noch suchen und meine Familie freut sich schon, dass das jetzt gerade nicht nur ein Ort ist und dass die Asche da auch noch aufgeteilt werden muss.
Sieht man jetzt was vom Kontinent, nicht wahr?
Also ja, die reisen ja auch viel zu wenig. Das ist ja mein Ansatz, dass sie endlich mal lernen, dass Afrika kein Land ist, sondern ein ganzer Kontinent mit vielen Ländern, dass das toll ist, da zu sein, dass da tolle Menschen sind und nicht immer nur, will ich nicht hin, da ist Armut und da sind, ach, da ist Elend und das will ich nicht sehen, sondern das einfach merken. Dass
so Augen öffnen.
Ja, genau, also, ja. Das ist mein Ansatz beim Sterben. Genau, dass meine Familie dann mal sieht, warum war ich denn überhaupt so fasziniert von diesen Orten.
Ja, finde ich eigentlich cool. Das ist ja wie so der Lernauftrag nach dem Ende.
Vielleicht habe ich zu viel Hollywood-Filme gesehen.
Aber sag mal, wie verhält es sich denn mit einer... Also Trauerrede ist ja in diesem Zusammenhang echt ein trauriges Wort, weil es ist ja vielleicht so eher die Abschieds- oder die Transformationsrede. Ja. Wie stehst du dazu? Soll es eine geben? Wirst du sie selber schreiben? Was soll über dich erzählt werden?
Nee, also ich fand es irgendwie cooler, wenn jeder meiner Freundin einen kleinen Zettel mitbringt und so erzählt, was er mit mir verbindet, was unsere Freundschaft so geprägt hat. Das fände ich viel, viel schöner, dass man wirklich daran denkt und sich an die schönen Momente erinnert. Als wenn da irgendwie jemand eine vorgeschriebene Rede kriegt, der mit mir nichts zu tun hatte, keinen Bezug zu mir hat, sondern dass man einfach sagt, oh Gott, auf der Party sind wir völlig versackt oder da sind wir auf der Polizeistation gelandet oder irgendwie so diese Lacher mitnehmen und wirklich mit einem Lachen Abschied nehmen. Das wäre mir ganz wichtig.
Mit einem Lachen Abschied nehmen.
Ja, das sind natürlich, also ich bin immer die, ich habe ja schon gesagt, ich möchte 123 werden. Deswegen denke ich ja, dass ich alle überleben werde, die irgendwie so um mich herumlaufen. das ist ja schon sehr so, dass man denkt, okay, ich werde vor meine Familie gehen. Aber vielleicht kann man auch gut vorbereitet sein.
Genau, ich kann bei mir ja anfangen, so schon mal die Zettel zu sammeln.
Dieser vorbereitende Charakter. Und mein Bruder ist jünger, der ist auch Familie, der kann sich dann auch nochmal nach Drogen kümmern.
Also. Gut, okay, gut. Also haben wir
nicht das beruhigt. Ja.
Sehr, sehr gut.
Aber lustigerweise, meine Oma ist mit 60 gestorben. Und so. Sie war halt wirklich eine Oma. Richtig alt und klein und zerbrechlich und furchtbar viele Falten. Wie man sich so eine Oma vorstellt. Heute ist eine Oma mit 60, sehen die aus wie also die typischen Best-Ager. Super gestylt, die modischen Klamotten, Sneaker. Und die sind, wow, ja. Aber meine Oma war wirklich Oma, alt wie heute, 80, 90. Und für mich ist im Kopf so hängen geblieben, so mit 60 stirbt man. Ja, und dann denke ich so die letzten Jahre, Mensch, jetzt hast du noch so 20 Jahre, jetzt musst du langsam mal Gas geben. Wenn du noch irgendwie so 140 Länder schaffen willst, dann wird das ganz schön sportlich.
Naja, aber du bist ja schon mal immer schon so weite Strecken geflogen. Das ist ja noch mal was anderes, als wenn man einfach hier um die Landesgrenzen einfach einen Kreis dreht.
Ja, das stimmt. Ich hoffe, das bleibt so. Ich fand es auch irgendwie immer ganz cool, so beim dann haben mich auch mal alle ausgelacht und Freak genannt, bei einem Flugzeugabsturz. Also als Reiseblogger klingt es doch irgendwie cooler als im Büro mit Herzinfarkt, oder?
Na, aber erst, wenn du nicht mehr willst.
Ja, ja, unbedingt. Und auf dem Rückflug, ganz wichtig. Also niemals auf dem Hinflug.
Das wäre dramatisch.
Ja, ja. Ja, aber wenn man dann im Flugzeug mal in einer Situation war, wo es ein bisschen geschwankt hat, dann denkt man auch wieder anders drüber. Aber so von außen betrachtet, dachte ich, so ein Tod klingt eigentlich cooler bei einer Beerdigung, wenn jemand sagt, ey, ist beim Flugzeugabsturz gestorben.
Ist wie so die finale Berufskrankheit.
Genau. Ja. Ja, besser als wirklich mit Herzinfarkt, weil der Chef einen angeplärrt hat oder so.
Das wäre auch wirklich nicht schön.
Nein.
Nein, wir wünschen uns, glaube ich, allen und auch natürlich unseren Hörerinnen und Hörern ein langes, gesundes, erfülltes Leben. Aber natürlich hoffen wir auch, dass wir euch ein paar Denkanstöße über die verschiedensten Elemente des Abschiedes geben konnten. Und ja, vielleicht ist da für den einen oder anderen was dabei.
Genau, und damit ja, kommen wir zum Letzten. Das passt ja eigentlich super gut heute in die Unterhaltung, nämlich unsere Bucketlist.
Dadurch, dass es heute ja eh so ein besonderes Format ist, würde ich sagen, gehen wir doch einfach der Reihe rum. Und weil wir einfach so viel über das Reisen und über die verschiedensten Kulturen gesprochen haben, das ist, glaube ich, so das generelle Ziel von mir. Ich fand es total beeindruckend, wie du eigentlich von deiner Motivation erzählt hast, so maximal viel mitzunehmen, kennenzulernen. Und ich glaube, das übergeordnete Ziel, viel rumzukommen, viel zu sehen, sich viel inspirieren zu lassen und dadurch einfach so den Horizont zu erweitern, das ist auf jeden Fall ein ongoing, also ein niemals aussterbender Punkt auf meiner Liste.
Ja, ich hatte eben gerade den Impuls, dass ich sagte, ich weiß was, wir haben jetzt so viel über verschiedenste Länder gesprochen und ich liebe es ja auch zu reisen und war auch schon relativ viel reisen in meinem Leben. Habe aber jetzt eben gerade den Impuls gehabt, an meine Nordsee zu denken und dachte, oh, ich würde einfach gerne mal Neujahrsschwimmen machen in der Nordsee. Irgendwie total plump, aber irgendwie dachte ich, dass ich war dieses Jahr Silvester in der Nordsee und...
Bist nicht reingesprungen?
Bin nicht reingesprungen. Upsi. Vielleicht mache ich es nächstes Jahr.
Wenn du vorher in die Sauna gehst, hilft das.
Ja, ja, klar. Das ist eigentlich prinzipiell gar kein Problem, aber das war jetzt gerade so ein Impuls, den musste ich jetzt einmal teilen.
Ich drücke dir die Daumen. Ich glaube, das ist etwas, was dieses Jahr auf jeden Fall noch passieren dürfte.
Wir werden das
dieses Jahr wird das nichts mit Neujahrsschwimmen. Nächstes Jahr.
Nein, nicht Neujahrsschwimmen, zum aber Schwimmen. Kaltschwimmen.
Ach so, ja, gut. Also, ja. Es 1. Januar 2021. Wer stand Fotoposten?
Nee, wir hoffen Live-Video, Live-Übertragung. Alle Mann auf Instagram
überlegen
oder TikTok.
Überlegen wir nochmal, jetzt musst du mal was sagen.
Das muss ich mal. Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, was es wäre. Ich würde gerne tatsächlich mal dieses Ayahuasca-Ritual in Peru mitmachen. Ist auch ein bisschen strange. Und zwar kriegt man da ja so einen Trunk.
3 Wochen lang.
Kotzen. Ja, ja, ich sag's ruhig. Also es ist wirklich, man nennt es auch das Kotzritual. Man soll aber dadurch einen Zugang zu seinem Unterbewusstsein...
Gott spricht zu dir.
Der spricht sogar zu mir. Ja, dann wäre das ein Ziel. Und, aber einfach so den Zugang für sich selbst kriegen und wirklich mitbekommen, ist die Seele anders? Wird die wiedergeboren werden? Habe ich schon mal gelebt? So diese Antworten bekommen, das fasziniert mich. Und das passt jetzt irgendwie auch gerade zu unserem Thema, weil wir es ja vom Sterben hatten und ich ja eigentlich an Wiedergeburt glaube. Und es wäre so die, für mich das Manifest ist, es wird wirklich wiedergeboren. Und nicht nur, also da gibt es einfach mehr. Das würde ich gerne echt mal kennenlernen. Obwohl, auf Kotzen habe ich auch keine Lust, aber das...
Aber Wiedergeburt,
da
hast du das. Ja, cool. Ich drücke dir die Daumen, oder wir drücken dir die Daumen, durch diese Erfahrung zu gehen und auch eine positive Erfahrung daraus zu haben. Da habe ich eigentlich gar keine Zweifel, dass es spannend wird.
Danke, danke.
In diesem Sinne...
Sagen wir einfach mal Ende gut.
Ende gut, alles gut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, vielen Dank, dass du da warst und alles Gute.
Danke. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ende. Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora-Magazin unter www.emora.de. Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter emora.official, abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info@emora.de. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.